Hi, hier ist Linda.
Hier ist Nicole.
Willkommen zu unserem Podcast
Cowgirls Deep Talk.
Erwartungen finde ich ein super großes Thema, weil gerade in der heutigen Welt, wo man so viele Infos und Bilder projiziert bekommt, hat man natürlich eine gewisse Erwartung ans Leben, können wir schon mal anfangen. Also ich glaube, die heutige Generation denkt ja, dass Social Media, alle sind gesund, alle sind erfolgreich, alle haben tolle Pferde, alle reisen durch die Welt und
alle kochen doch immer so toll. Ja. Also wenn ich morgens, ist so geil, ist ja immer dieses, wenn ich auf diesem Influencer, ich sag mal, ich bin ja so ein Mini-Influencer im Bodybuilding-Bereich, ne, bin mein Sponsor, freue mich auch darüber total. Und dann mache ich mein Frühstück und dann sieht das immer aus wie so eine Schlacht, weil ich diesen Quark halt rühre und der ist dann immer so am Rand, wo noch Eiweißreste dran sind und so. Und dann sehe ich die von den anderen Influencern und denke, holla, das ist echt ein Job, den die da machen. Weil so sieht kein reales Essen aus. Hm. Ja, und dann haben die so die perfekte, es ist einfach alles immer perfekt. Da ist kein Quark an dem Ding, an gar nichts. Und dann schreibe ich immer darunter für mehr Realität auf Instagram, so sieht mein Quark morgens aus. Hm. Ist halt eine Schlacht. Ich finde auch, die Generation hat es eigentlich schwierig, weil ich glaube, die gehen mit ganz, ganz vielen Erwartungshaltungen, die auf sie einprasseln, durch den Dämon. Das ist echt hart. Haben wir früher nicht so.
Ja, es ist ja toll. Man bekommt ja unheimliche Inspiration und Bilder, die man nie im normalen Leben bekommen würde. Aber es ist natürlich, ich glaube, es wird auch immer mehr verstanden, dass es fernab der Realität ist. Mhm. Und ich bin ja auch eine Form von Influencer, obwohl ich jetzt keinerlei Werbeverträge habe oder ähnliches. Aber ich sehe mich eben nicht als Influencer, weil ich halte ja, ich mache meine Arbeit und halte das Handy kurz drauf. Ich mache es nicht für Instagram.
Aber du beeinflusst positiv Menschen damit. Insofern ist das schon Influencing.
Ne? Ja, und das ist auch meine Motivation. Den Leuten, sagen wir, meine Sportpferde kommen auf die Beine, die dürfen sich wälzen, die dürfen spielen, die dürfen flipsen. Also man möchte schon so eine Inspiration dienen, um die Leute Bilder zu öffnen, um sie zu inspirieren, dass sie das mit ihren Pferden auch tun.
Ich finde das im Übrigen gerade ganz spannend, dass das Wort Inspiration jetzt aufgekommen ist, weil ich ja auch nichts von extrinsischer Motivation halte. Das kann man mal pushen ein bisschen. Aber sich inspirieren zu lassen, ist wichtig. Und vielleicht ist es einfacher, wenn man nicht sagt, das sind die Erwartungen der anderen, sondern es ist eine Art von deren Leben, Inspiration, die sie auf uns rüber projizieren wollen, dann fühlt sich das gar nicht mehr so schwer an. Und dann kann man vielleicht auch leichter davon loslassen von den Erwartungen. Du hast ja mal eben am Anfang gesagt, es gibt ja so verschiedene Dimensionen der Erwartungen oder Perspektiven der Erwartungen.
Ja, also ich glaube, das erste ist ja die Erwartungen, die wir an uns selber haben. Mhm. Und dann an unsere Mitmenschen, Familie, Tiere, Berufskollegen, Freunde.
Dann die Erwartungen, die andere von uns haben. Das heißt, wir hatten ja drei verschiedene Ebenen. Einmal die Erwartungen, die wir an uns selber haben.
Ja.
Zweite Säule, ich nenne es mal Säule, ist die Erwartungen, die wir an die anderen haben. Mhm. Und die dritte Säule, was von uns erwartet wird von außen.
Ja.
Fangen wir von vorne mal an. Dann haben wir eine Struktur.
Versuchen.
Erfassen wir strukturiert. Das ist der Wahnsinn.
Ja.
Oh, schon tut's gut. Schon tut's gut.
Also Erwartung an uns selber. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen, wie man groß geworden ist. Ich habe das Glück, in einer tollen Familie groß geworden zu sein, wo man Dinge erwartet hat im positiven Sinne, wie Disziplin, sich um die Pferde kümmern.
Also Werte.
Genau, also Werte. Aber meine Eltern haben nie gesagt, du musst jetzt das und das auf dem Turnier erfolgreich sein. Also die haben gesagt, wenn du aufs Turnier reiten möchtest, musst du dein Pferd waschen, du musst dich vorbereiten, du musst deine Hausaufgaben machen mit dem Pferd, du musst Übungen. Das wurde erwartet, dass ich mich ordentlich kümmere.
Mhm.
Aber in keinster Form habe ich das Glück gehabt, dass die mir Druck gemacht haben. Wir sind jetzt mit dir aufs Turnier gefahren und du hast gesagt, das gab es nie bei uns. Also meine Eltern haben da immer, die haben erwartet, dass ich mich kümmere und dass ich mich einsetze, aber nicht am Ergebnis orientiert.
Also im Endeffekt haben sie erwartet, dass du ein Invest tätigst, aus dir selber intrinsisch motiviert heraus.
Ja.
Um dann entsprechend auch dein Leben zu gestalten.
Ja.
Wird nicht ja vernünftig sein bei allem. So, ich sag mal, wenn man ein Auto, brauchst du ja auch Benzin, um zu fahren.
Ja.
Oder
ja.
Strom.
Ja, und das ist dieser Wert, damit groß geworden zu sein, wenn du etwas erreichen willst, musst du etwas dafür tun.
Das ist sehr schön. Das ist ja der Wert Leistung, ne, der dahinter steckt. Du musst etwas leisten.
Ja.
Also jetzt nicht überfordern, sondern etwas leisten, damit es in Gang gesetzt wird.
Genau. Aber es muss aus einem selber rauskommen, man muss sich selber kümmern. Das wird einem nicht auf ein Goldtablett serviert, oder? Gibt's, glaube ich, in der heutigen Generation Kinder, denen wird das alles auf dem Goldtablett serviert und die haben es, glaube ich, nicht besser. Die haben vielleicht den schnelleren Erfolg. Ich war als Jugendliche sehr erfolglos. Ich bin gegen Italienerin geritten. Der Sattel war so teuer wie mein Pferd, sag ich immer.
Hm.
Ne? Deswegen konnte ich mich gar nicht messen mit denen. Deswegen war auch meine Erwartung realistisch. Ich habe Verkaufspferde geritten. Ich habe 2, 3 Turniere geritten, dann wurden die verkauft. Ich hatte keine Chance. Deswegen hatte ich keine Erwartung. Meine Erwartung war, so gut zu performen mit dem Pferd, wie es geht. Und dann sehen wir, wie weit es reicht. Und das ist, glaube ich, sehr gesund, so groß zu werden, dass man sich dafür erarbeiten muss.
Ja, weil du in dem Moment natürlich einen großen Vorteil hast. Du hast gelernt, dir selber zu vertrauen. dass du die Leistung auch bringen kannst. Ne?
Ja, und meine Eltern haben mich dafür anerkannt, für die Leistung, die ich gebracht habe und nicht für nur das Ergebnis. Das ist, glaube ich, glaube ich, so der Wert des Lebens, dass deine Familie dich dafür liebt, wer du bist und was du tust und nicht für was du erreichst und wie erfolgreich du bist.
Spannend. Also wenn ich so zurückschaue, ich muss gestehen, da bin ich ja auch in meinem Burnout gelandet. Meine Mama war immer sehr liebevoll mit mir, aber hat von mir eigentlich erwartet, dass ich ganz schnell selbstständig werde, weil sie selber in ihrem Leben festgestellt hat, dass sie, und da wären wir ja bei Säule 2, was erwarten andere, oder Säule 3, was erwarten andere von uns, dass ihr das nicht gut getan hat. Also hat sie das auf mich projiziert. Mhm. Und dadurch hat sie von mir immer einen hohen Grad an Funktionalität erwartet. Mhm. Ich glaube, das war aber unterbewusst. Also die war jetzt nicht so, dass die gesagt hat, du musst funktionieren, sondern es war unser Daily Business, weil alleinerziehend und arm und wirklich richtig arm mit sozialer Wohnungsbau und so. Dadurch bin ich aber in mein Burnout gelaufen, weil ich diese Erwartungen einfach auch auf meine Beziehung übertransferiert habe und dann auch dafür gesorgt habe in meiner Funktionalität, dass dieses Thema, was mein Mann Grafiker hat, halt erfolgreich wird. Ich hatte von mir, weil wir jetzt nochmal bei Säule 1 sind, habe ich jetzt heutzutage eigentlich die Erwartung, gut mit Menschen umzugehen und mein Bestes zu geben. Und das ist, sage ich immer im Coaching, Leute, das Beste heißt nicht, dass du jeden Tag 100% gibst, dann wirst du krank. Das Beste heißt, dass du in dem Rahmen, wie du dich gerade fühlst, dein Bestes gibst. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel müde bin an einem Tag und ich schreibe meinen meinen Bodybuilding-Plan rein, Müdigkeit, also 1 ist super, 5 ist schlecht, 4 oder 3, dann erwarte ich aber auch nicht an dem Tag, dass ich da trainieren gehe oder dass ich in dem Moment eine super Performance biete, sondern dann weiß ich, okay, meine Range der Leistungsfähigkeit, die ist halt jetzt nicht da, die ist halt da. Aber am Ende gehe ich abends ins Bett und weiß, ich mein Bestes gegeben. Und das schafft extremes Selbstvertrauen für mich.
Ja, da bist du in der Reflexion, was kann ich leisten? Und in der realistischen Reflexion zu sein, dann schaut man ja auf die Erwartung runter. Zum Beispiel, ne? Ich bin heute übermüdet, ich bin gestresst, ich kann das heute nicht. Ne? Anstatt das dann von sich zu fordern, was total unrealistisch ist. Und das tun, glaube ich, viele. Die sind in dieser Mühle, funktionieren. Und man kann ja nicht immer high level performen. Das kann man sogar relativ selten, glaube ich. Man muss ja alles stimmen. Man muss motiviert sein, gesund sein, voller Energie sein, gut sein in dem, was man tut.
Da musst du alle Maßnahmen vorher so erzeugt haben, dass an dem Punkt die zusammenlaufen. Ja. Das ist ja auch wie bei dir beim Reiten oder bei mir im Bodybuilding so. Das ist bei den Führungskräften so. Es gibt diese Momente, da musst du einen Pitch machen, zum Beispiel bei Führungskräften. Die wollen da einen Pitch haben, die wollen den Auftrag haben. Dann wird alles vorher genau so vorbereitet und eingestellt, wirklich alle Räder gedreht, dass in dem Moment das Optimale punktuell kommt. Aber Leute, das kommt punktuell.
Ja, und da hast du viel für gearbeitet, dass das dann
absolut kommt. Und lange Zeit dafür und alle Räder richtig eingestellt und alles, was dazugehört, wird ineinander verkettet. Und dann schafft dieser eine Moment das, wo man sagt, okay, ich erwarte jetzt, dass wir top performen, aber die Erwartung, den Auftrag zu holen zum Beispiel, wäre falsch, weil dann verkrampfst du wieder. Mhm. Was ich mittlerweile so, wenn ich meinen Vertrieb aufbaue, vielleicht auch spannend für euch, da draußen mal zu hören, wenn ich also mit Menschen interagiere, ich versuche nie irgendwas zu verkaufen. Also ich versuche immer in meiner Erwartung ein freundlicher Mensch zu sein, denen was zu geben. Das ist zum Beispiel auch eine Erwartung, die ich habe. Ich gebe, bevor ich nehme. Mhm. Also ich habe die Erwartung an mir selber, dass ich erst was gebe, bevor ich überhaupt in mir selber die Erwartung haben kann, dass irgendwo was zurückkommt. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn man Gutes gibt, es nicht an der Stelle unbedingt zurückkommen muss, sondern woanders. Das ist zum Beispiel auch eine Erwartung. Ich erwarte nie, meine Mutter war so eine Generation, wenn jemand ihr, sage ich mal, die Mülltonne rausgestellt hat, dann musste sie unbedingt mit dem Pizza essen gehen. Mhm. Weil die hat eine Rechnung aufgestellt und darunter kam, Mist, jetzt ist hier ein Minus bei mir, also muss ich jetzt ein Plus, da kriegt der ein paar Schachtel Pralinen oder sonst was. So bin ich nicht. Ich bin der Meinung, ich versuche von meiner Erwartungshaltung mir gegenüber ein guter Mensch zu sein, das auch nach außen zu tragen. Und nenne es Karma, was auch immer. Ich glaube, irgendwo kommt es auch zurück. So, und das ist dann auch was. Also wenn ich für meine Marketingagentur beispielsweise Vertrieb mache, ich mache eigentlich gar keinen Vertrieb. Mhm. Ich habe die Erwartung, einfach gut mit Menschen umzugehen und dann die Freiwilligkeit der anderen Seite irgendwann zu erfahren, dass die gerne bei mir auch dann sich ansiedeln.
Ja, also generell, mein Mann sagt immer, er hat keine Erwartung.
Haben wir alle.
Ja, aber es ist schon manchmal ganz gut, die Erwartungen dem Gegenüber etwas runterzuschrauben, dann kann man auch nicht enttäuscht werden.
Okay.
Ja, weil manche haben ja so hohe Erwartungen an den Gegenüber, auch Partner zum Beispiel, ne, dass man dann auch wieder enttäuscht ist, weil es nicht so.
Oder allein. Weil man den Optimalfall sucht, ne, weil man die Erwartung hat, mein Partner, jetzt kommen wir bei den Pferden an, mein Partner muss, wie ich schon im Teaser gesagt habe, super ausgebildet sein, kerngesund sein, total brav sein, geländesicher sein, best body for life sein, am besten noch leicht zu putzen sein, keine Farbe, die zu hell ist und so, aber ich möchte dann dafür nur so viel bezahlen. Das ist eine Erwartung, das ist viel zu hochgeschraubt. Hm. Es sei denn, du bist halt 10 Jahre dann 40, dann ist okay, dann passt ja. Wenn du sagst, ich habe Zeit, ich lasse mir Zeit und wenn es nicht kommt, ist es auch gut, dann ist die Erwartung ja wieder realistisch. Dann kann man ja so eine hohe Erwartung haben, aber dann muss man auch mit den Konsequenzen leben, eventuell zu sagen, ja, da muss ich auch nach meinem Lebenspartner, wenn man das auf den Partner überträgt, ne? Er soll pflegeleicht sein, der soll gesund sein, der soll toll kommunizieren können, der soll sich um mich kümmern, der soll mir zeigen, dass ich wichtig bin. Ja, dann kann es sein, wenn ich das auch gebe, dass ich durchaus denjenigen anziehe, weil der sich irgendwie so mit mir einschwingt, kann aber auch so nicht mein Leben lang alleine bleiben, weil es halt das perfekte Bild ist, was ich habe in meiner Erwartung, was gar nicht zu erfüllen ist.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr schlechter Start für eine Beziehung, egal ob mit Mensch oder Tier, wenn man so hohe Erwartungen hat, weil eine gute Beziehung beinhaltet Kompromiss.
Absolut.
Weil das Perfekte gibt es nicht.
Ne? Was also, ja jetzt Säule 2 ist, nämlich die Erwartung, die wir auf andere legen.
Ne? Ja.
Welche Erwartung legst du an Freundschaften? Ich weiß, dein Mann
ist besser als
du. Ich habe ihn da jetzt mal kennenlernen dürfen.
Ja.
Toller Mann.
Ja, Ehrlichkeit. Also, Ehrlichkeit, ne? Und in dem Moment da sein, wo sie da sein müssen. Und die müssen nicht 3-mal am Tag bei mir anrufen und man kann auch mal 2 Wochen gar nicht sprechen. Mhm. Aber was mich wirklich stört, also ich mache gerne Smalltalk und quatsch gerne mit Leuten, aber mit echten Freunden will ich wissen, wie es denen geht.
Mhm.
Ich will wirklich hören, wie es denen geht. Und ich möchte auch, dass sie mich fragen, wie es denen geht. Mhm. Ne? Weil die Freunde, na klar, muss ja auch mal Ballast abwerfen und mal loslassen oder mal sich austauschen. Aber die Leute, die nur über sich reden, sind echt keine echten Freunde, die sich nicht für mich interessieren.
Mhm.
Ich glaube, aufrichtiges Interesse, wie geht's dir? Ne? Das ist, glaube ich, so wichtig, ohne große Taten einfach da sein.
Ich habe das jetzt selber auch wieder festgestellt in meinen Freundschaften. Ich habe ja 2 wirklich enge Freunde, also einen Mann, mit dem ich auch Poker spiele und so, ist ganz toller Mensch einfach. Und einmal eine Freundin, die ich auch was Reiten kenne, meine Liebe, meine Bestie. Ich habe das gestern gemerkt, die hatte gestern so einen Fall in ihrem Leben, was familiärer Natur war. Und ich bin mit meinem Fohlen da das erste Mal, oder mit meinem Jährling da das erste Mal allein unterwegs gewesen. Und sie wollte eigentlich mitfahren. Und dann rief sie mich mittags an, sagt, sie wüsste nicht, wann sie im Stall ist. Erst, weil ich gesagt habe, ist, vergiss mich jetzt einfach mal für heute. Vergiss mich. Mir ist wichtig, dass es dir gut geht. Ich krieg das schon gerockt. Da vertraue ich, habe ich die Erwartung an mich, dass ich mittlerweile Fähigkeiten habe oder auch dem Jährling gegenüber, wo ich sage, wir beide sind ein cooles Team. Meine Erwartung ist, es funktioniert. Und da war ganz klar, dass ich da völlig raus bin im Sinne von, was ich gerade für ein Thema habe, dass ich jetzt alleine fahren muss. Also ich könnte immer noch zur Not meinem Mann sagen können, setze ich mit ins Auto, damit ich nicht ganz allein bin, auch wenn er mich nicht helfen konnte, aber vielleicht erst mentale Unterstützung oder meine Klappe aufmachen, wenn er irgendwie doch was wäre. Aber da war auch ganz klar für mich, ich ziehe total nach hinten in dem Moment, weil ich aber auch weiß, auf der anderen Seite würde sie das auch für mich tun. Und also ich glaube, ich habe die Erwartung an eine Freundschaft im Gegensatz zu, glaube ich, vielen anderen, dass das so ein bisschen kritiklos ist. Also im Sinne von, ich nehme das an, wenn du dich jetzt nicht melden willst oder auch andersrum, aber ich nehme es an, wenn du sagst, boah, mir geht's gerade total scheiße, dann bin ich für dich da, aber auch andersrum. Ich nehme es auch an, wenn meine Freundin mal zu mir zum Beispiel sagt, du Nicole, ist gerade irgendwie, ich würde das anders machen an deiner Stelle, wenn eine Kritik kommt, dass ich aber auch die Kritik annehme, ohne jetzt verletzend zu werden. Und das will ich auf der anderen Seite auch. Also ich will eine Ehrlichkeit, aber auch so diese nicht verurteilen, das finde ich wichtig in der Freundschaft.
Ja, und wir vielleicht
Erwartungen, die ich ganz, ganz klar habe.
Wenige Erwartungen in der Freundschaft haben. Du musst, damit du meine Freundin bist.
Ja, das ist so. Genau. Ja, weniger Erwartungen eigentlich.
Wir haben eine gute Zeit miteinander,
was wir mal erweisen. Ja.
Genau. Und wir sind auch ehrlich.
Ja, genau.
Ne? Ist kein Thema. Wenn du gerade andere Dinge zu tun hast, die dich mehr beschäftigen, dann nehme ich das nicht persönlich. Das ist ganz legitim.
Ja.
Dann nimm dir deine Energie, deine Zeit, mach dein Ding. Ich mach mein.
Und ich freue mich, wenn du dann wieder anklopfst und sagst, so, jetzt bin ich wieder da und so.
Genau. Das ist, glaube ich, also Erwartung ist Fluch und Segen. Auf der einen Seite motiviert einen total und auf der anderen Seite baut es auf Druck, glaube ich, egal in welchem Kontext jetzt.
Ja gut, wenn ich eine Leistung abliefern will, wenn ich zum Beispiel meine Workshops gebe und sage, okay, ich will jetzt richtig gut performen und merke irgendwie, ich kriege die Leute nicht mit, was Gott sei Dank selten der Fall ist, aber ich kriege die nicht so zu mir geholt, dann fühlt sich das für mich echt scheiße an. Dann denke ich so, das ist jetzt keine gute Sache, die du hier lieferst. Dann kommt natürlich dieses Funktionalitätsding wieder von meiner Mama hoch, wo ich denke, und dann gehe ich auch hin und sage, schraub doch mal deine Erwartungen runter. Was hast du denn? Du hast gar keine Vorbereitungszeit gehabt. Du hast jetzt wieder dein Bestes gegeben. Es war halt nicht mehr möglich. Ja, dann ist es jetzt vielleicht nicht ganz so toll, aber dafür hast du 90 Mal es toll gemacht. Dann war es jetzt halt mal 5 Mal, 95 Mal toll gemacht. Das war es mal 5 Mal nicht so toll. Das hat natürlich wieder Säule 1 ganz viel mit den Erwartungen mir gegenüber zu tun, hat aber extrem viel damit zu tun, was für eine Erwartung Säule 3 meine Mutter immer an mich hat. Hm. Nämlich, dass ich leiste und dass ich gut bin. Die hat zum Beispiel auch immer so einen Satz gesagt, den finde ich eigentlich super schön, aber der machte mir dann auch, habe ich jetzt im Laufe meines Lebens festgestellt, auch immer Druck. Nämlich, sie wurde mal gefragt, ich habe ja auch mal gesungen auf einer Bühne und Buch geschrieben und Lesungen gemacht. Also egal, was ich mache, ich pack das an, ich kann das wirklich. Und dann sagte eine Freundin meiner Mutter mal zu meiner Mutter, ja, woher kann die Nicole das denn? Und sagte, ja, die kann das. Und die war ganz stolz darauf, dass ich das kann. Und dann habe ich immer gedacht, das ist ja nicht mal was, nicht kann. Mhm. Also die war immer stolz darauf, dass ich es kann. Mhm. Und ich habe vor kurzem noch was gehört, das fand ich ganz, ganz toll. Seitdem wähle ich meine Worte anders. Und zwar hat eine Nonne war es sogar, die hat gesagt, die war krebskrank und hat dann gesagt, also als sie durch die Krankheit durch ist, der schlimmste Satz, den man ihr sagen konnte, ist, du schaffst das. Sagt sie, was schaff ich denn da? Was schaff ich denn? Ich schaff doch gerade gar nichts. Im Endeffekt hat mich dort mein Leben im Griff. Ich schaff überhaupt nichts. Mir würde es viel lieber sein, wenn mich jemand in den Arm nimmt und das auch beim Reiten oder bei anderen Dingen in den Arm nimmt und sagt, weißt du was? Geh rein und wenn du rauskommst, habe ich dich genauso lebt wie vorher. Egal, was passiert ist. Das habe ich auch meinem Trainer gesagt mit meinem Pferd. Ich habe gesagt, ich weiß, du gibst dein Allerbestes und ich freue mich, das einfach zu erleben. Und wenn du rauskommst, egal wie es läuft, dann haben wir eine gute Zeit zusammen. Dann reiten wir weiter.
Und das würde ich mir auch dem Pferd gegenüber wünschen. Weil wie viele Leute kommen raus und sind sauer auf
ihr? Echt?
Ja, okay. So, also. Und das Tier ist nicht freiwillig da. Das macht viel für uns. Das geht auf den Hänger. Ja. Das schläft woanders. Ne, das gibt sein Bestes. Vielleicht hat die Kommunikation nicht funktioniert. Vielleicht warst du müde. Vielleicht warst du frisch.
Vielleicht war sie zu nervös oder eher. Ne? Dann,
Und du hast auch so schön auf dem Workshop gesagt, viele sagen, ich muss jetzt da rein. Nein, du darfst da rein.
Und du willst da rein. Und wenn du nicht da rein willst, dann bleib raus.
Du darfst auf diesen Zweifel, du darfst auf diesen Tutorial teilnehmen. Wie viel hat man geschafft, um da hinzukommen? Und dann kenne ich selber, hat man die Erwartung, ist der Pattern, sagen wir gerade, unser Rennstadion hat für 20 Übergänge und Linien. Mhm. Und dann klappt eins nicht.
Ich habe das gesehen.
Ja. Und dann klappt eins nicht. Und dann hängt man sich an den einen Ding auf. Und ist so undankbar auch dem Tier gegenüber. Man sieht es leider bei Teenies. Die gehen dann raus, weil sie auch enttäuscht sind. Haben auch ihre Emotionen nicht so im Griff. Das ist auch alles legitim. Aber im Endeffekt ist ja die Frage, war die Erwartung realististisch? Weil in der Abreiterhalle sehen sie dann, da ist die LK1-Reiterin. Die macht das schon seit 5 Jahren. Das Pferd läuft schon seit 5 Jahren im Senior-Level. Meinst du, ist das erste Jahr Senior? Und jetzt soll mein Pferd auch so nah. Also, die Erwartung, auf der anderen Seite ist toll, wenn man inspiriert ist und motiviert und sich misst und,
Ja, gut, das ist auch ein Weiterkommen, ne? Sich genau zu entwickeln.
Aber man muss seine Erwartung reell anpassen. Man kann jetzt nicht auf einmal, weil da gerade der deutsche Meister an einem vorbeigeritten ist beim Warm-Up und der das schon so macht, erwarten, dass mein Pferd das heute dann auch.
Ja, vor allem ist ja eigentlich erstmal dein Job. Also ich habe das auch ganz oft in der Raining, dass sich Leute ein 72er Pferd kaufen wollen, also Score 72, was in der Raining hoher Score ist schon für einen Amateur sowieso. Die wollen alle eine 70 reiten, die meisten, da habe ich mal das grob.
70 ist
und dann und ja, gut. Und dann aber der Meinung sind, dass das Pferd unter ihnen das jetzt auch leisten muss. Dann sage ich, nee, du musst ja ein 72er Reiter sein, damit das Pferd das die Möglichkeit bekommt, überhaupt in diese Sphären zu reiten.
Ja.
Also ich hab eins bei der German Open beobachtet, da habe ich auch nur gedacht, am liebsten wäre ich runtergegangen und hätte mir das Mädel mal gepackt.
Mhm. Hab ich auch gesehen.
Da ist sie einfach abgestiegen. Da ist sie in der Sieger und die hat dann irgendwie, sage ich mal, irgendwie nicht eben in die Medaillenränge. Da ist sie zurückgeritten, hat sich hier gestört, alle saßen auf Pferden. Sie ist abgestiegen, hat sich im Pferd gestellt mit so einem Gesicht. Also ich hätte, wenn ich Trainerin gewesen wäre, ich wäre da hingekommen, du setzt dich da jetzt drauf, du zollst jetzt jedem, der hier dran ist, Respekt, weil die haben alle trainiert und du bist nicht der Einzige, der hier trainiert hat. Die haben alle Hoffnung gehabt, die haben alle ihre Erwartungen gehabt. Aber welche, oder hier Fußballer, die dann plötzlich die Medaillen ausziehen, ne? Kriegen eine Silbermedaille, ziehen die aus. Dann, wenn die hier, hohe Bundesliga, das sind Vorbilder, ja? Dann gehen die hin und wenn sie dann Vize-Champions-League-Sieger, dann ziehen die mit, dann kriegen die um den raus. Dann denke ich, du hast die Medaille noch nicht mal verdient. Das geht nicht, ja?
Da sind wir ja auch bei der Perspektive, weil in dem Moment, wo Gold und Silber gegeneinander kämpfen im Fußball, ist Silber der Verlierer.
Ja, ja.
Wenn dann Bronze gegen den Vierten spielt und die gewinnen, feiern die Bronze-Leute
ja nicht. Goldmedaille.
Genau. Das ist aber wieder die Perspektive, ne? In dem Moment hat man eine Niederlage, aber man hat ja viel erreicht.
Natürlich.
Aber in dem Moment ist das dann schwer zu sehen. Das ist das Gleiche bei den Mädels auf der DM. Allein, dass du ein Finale auf der DM reitest, das ist schon viel.
Und das hier weiter in Deutschland, genau.
Ja. Dann ins Finale. Und dann hast vielleicht du oder das Pferd oder beide einen Fehler gemacht. Dann sag mal, okay, fürs nächste Mal achte ich da und darauf. Aber es passiert. Also, dass man fehlerfrei ist auf dem Level. Also eher unnormal. Das muss man wirklich viel für reiten.
Das ist so.
Aber es ist natürlich in dem Moment verständlich, dass man eine starke Emotion hat. Es wäre halt schön, wenn man sie nicht am Pferd auslässt. Aber ich verstehe auch, dass die Mädels dann vielleicht nicht lächeln können. Aber die,
ja, das ist ja noch
andere Aspekte sollen dabei und gratulieren.
Das ist ja genau, gratulieren. Ja.
Also.
Also ich frage mich in so einem Momenten, aber dann, weil du jetzt über die Jugendlichen sprichst, ist ja auch ganz spannend, sind, die haben noch nicht so viel erlebt im Leben, da ist noch ganz viel Hoffnung, noch ganz viel Kopfkino drin, ne, wo bei uns ja schon, sage ich mal, das Kopfkino nicht mehr ganz so aufregend ist. In manchen Situationen ja, in anderen nicht. Ich frage mich immer, ist das wirklich, sind Sie das jetzt, die diese Enttäuschung erleben, oder sind es eigentlich die Eltern, die aber ihren Kindern das so auferlegt haben mittlerweile? Es gibt ja so diese klassischen, ich sag mal immer, hier Schauspieleltern, ne? Als ja unser Sohn damals Schauspieler war, der erste Satz, die Agentur gesagt hat, wir brauchen keine Schauspieleltern. Mhm. Der soll das aus Freude machen, ansonsten lassen wir es so. Nicht, weil die Eltern es wollen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass, da bin ich in die Abreiterhalle gekommen, da standen lauter Mütter rum, die sagen, boah, ich bin aufgeregter als mein Kind. Und ich denke, ja, das ist das Problem.
Ja, natürlich, weil die Kinder wissen auch, die Eltern haben vielleicht den Jahresurlaub genommen, bezahlen den ganzen Bums, ne? Pferd hat viel Geld gekostet. Ich glaube schon, dass die Kids dann auch einen gewissen Druck verspüren, selbst wenn die Eltern nett sind und sagen, entspann dich, hab Spaß. Ich glaube immer, dass ein gewisser...
Ich glaube, es ist über eine andere Ebene. Ich glaube sogar, dass viele Eltern, wenn die dann, wenn die eben keinen Erfolg haben, eben nicht den Satz haben, ich liebe dich trotzdem, sondern dann auch enttäuscht.
Beim nächsten Mal.
Genau. Und dann, und in dem Moment, glaube ich, hat es auch ganz viel damit zu tun, dass die Kinder wissen, wenn sie jetzt nicht performen, ist nicht so viel Freude im Elternhaus da, als wenn sie es tun. Also da glaube ich, das Spiel.
Ja, oder das unbewusste Mitfiebern. Ich bin auch zum Teil früher nervöser gewesen, weil meine Kunden sind, wie wenn ich gesagt bin, weil so mitfiebert und man kann es ja nicht beeinflussen. Und ich glaube, das ist ja eine starke emotionale Komponente. Und natürlich, wenn man sich zusammen freut, freut man sich mehr. Ne?
Klar, logisch.
Das ist so. Ganz unbewusst, glaube ich, so ein Gefühl, ne? Das immer da ist. Und waren meine Eltern, waren sehr unehrgeizig. Also, die haben sich zwar auch gefreut, wenn man gewonnen hat, aber auch da, wir sind nicht jedes Mal ausgechippt, wir haben eine riesen Party gemacht. Also, wir haben uns dann über einen guten Ritt gefreut oder ähnliches, aber ich glaube, manche jubeln, ich finde es ja toll, wenn die zusammen feiern, aber manche tun ja so, als ob sie jetzt hier Olympiasieger geworden sind, auch mal gut schon hier. Auf der einen Seite ist es schön, wenn sie sich freuen, auf der anderen Seite sollte man sich über den guten Ritt freuen.
Und ich finde, man sollte auch gut abstrahieren, ob ich gerade meine Erwartungen eben auf den anderen übertrage, oder ob ich ihn in seinen Erwartungen vielleicht unterstütze. Also das ist ja auch sowas, was ich oft in Führungskreisen habe, dass die Erwartungen auf ihre Mitarbeiter legen, die sie selber an sich selber haben, manchmal selber nicht erfüllen, das ist auch ganz oft der Fall. Also dass sie so ein Image über sich, für sich selber aufgebaut haben, wo sie sich safe und komfortabel fühlen und auf der anderen Seite dann aber ihren Mitarbeitern gegenüber eine Erwartung an den Tag legen, die sie sich selber noch nicht mal auferlegen oder aber die den Fähigkeiten der Mitarbeiter überhaupt nicht entspricht. Also die sorgen dann nicht dafür, dass die Mitarbeiter den Erwartungen entsprechen, sondern die stülpen denen einfach irgendwelche Erwartungen über und sagen, mach mal. Und das ist natürlich auch im Prinzip der Fairness, dann zu sagen, ist das fair? Gebe ich denn meinem Mitarbeiter die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen? Oder will ich, dass der eigene, ich habe die Erwartung, du sollst jetzt eigene Entscheidungen treffen, aber wenn er das tut, dann ist Käse. Dann ist es gut. Ja, so. Das heißt, ich habe ja eine Erwartung, aber strafe ihn dann dafür ab, wenn er es tut. Das gibt's auch ganz viel. Das merke ich auch immer wieder.
Ja, das ist ja beim Pferd auch so. Wir wollen auf der einen Seite, dass sie uns super zuhören und mit uns kommunizieren. Auf der anderen Seite wollen wir, dass sie zwar selbstständig denken, aber halt so, wie wir es gerne hätten. Das ist, glaube ich, bei dem
Führungskurs
genau das Gleiche.
Bitte,
ne?
Denke selbstständig, aber bleib bitte für mich komfortabel.
Genau, aber so, wie ich es tun würde. Ja, genau. Ne? Also da muss man dann ja auch offen für neue Ansätze sein. Das ist bei uns beim Reiten ja auch. Wir sind eine Signalreitweise. Wir senden ein Signal und dann senden wir ein neues Signal. Und manchmal macht das Pferd halt das Falsche. Das glaube ich, gibt es.
Ich hatte das spannenderweise auch in meinem Workshop bei der EWU habe ich erklärt, wie Menschen lernen. Und habe ich ihnen erklärt, hier ist die Komfortzone. Und die Komfortzone ist wichtig, weil die Komfortzone ist meistens frei von Erwartung. Die Komfortzone, die fließt so, die funktioniert, da sind keine Nachfragen, da sind Routinen drin, da ist es angenehm, da ist immer warm, weil wenn man die Heizung auf der perfekten Temperatur hat, da ist alles toll. So. Und dann läuft man, bis man wirklich in die Wachstumszone, durchläuft man so verschiedene Zonen, das ist die Angstzone, die Lernzone, die Wachstumszone. Und das Spannende ist ja dieser Bereich der Angstzone, die danach kommt. Weil, wenn ich jetzt diesen Schritt aus der Komfortzone raus mache, dann mache ich ja nicht nur den Schritt aus meiner Komfortzone raus, sondern auch den meines Umfelds. Das heißt, auch wenn ich mich verändere, verändert sich mein Umfeld. Das heißt, plötzlich, Bodybuilding koche ich halt nicht mehr hier. Weil ich mein eigenes Essen abwiegen muss. Das heißt, mein Umfeld muss verstehen, dass es selber kocht. Das resultiert ja daraus, dass ich die Erwartung an mich habe, dass ich meinen Maßstäben jetzt gerecht werde. Also das ist auch was man sehr gut prüfen sollte, nämlich wo sind die Maßstäbe. So, und dann gehe ich diesen Schritt in die Angstzone rein und da passiert nämlich was ganz Spannendes. Viele Menschen machen sich in dem Moment abhängig von der Meinung anderer. Die fragen immer um Rat, siehst du das auch so? Die wollen sich sichern. Und dann hast du ja die Leute, die sagen, nee, will ich gar nicht so sehen, weil ist ja dumm. Dann kann ich ja nicht mal jeden Abend mit der Chipstüte auf der Couch liegen. Mhm. Da muss ich mich ja plötzlich mit anderen Dingen auseinandersetzen. Nee, mach das mal lieber nicht. Und was hinzukommt, wir fangen an, Ausreden zu finden, warum es gerade jetzt nicht geht.
Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badewanne schuld.
Genau. Das ist der Satz, den ich ja so von dir liebe. Genau. Und das ist dann auch was, wo dann praktisch meine Erwartungen, die ich an mich selber habe, noch nicht da sind, wo sie sein sollten, damit ich mich entwickle, weil die sind dann noch da mit aber der Badehose. Ne? Also so, und dann kippe ich immer wieder zurück. Also diese beiden Dinge passieren. Einmal, ich mache mich abhängig von der Meinung anderer, Achtung, von der Erwartung anderer. Dann mache ich mich von abhängig, weil ich will dazugehören. Und das Zweite ist halt, dass ich sage, okay, ich finde meine Ausreden, das doch nicht zu machen. Also ich finde, es ist ganz wichtig, mal um sich herum zu schauen und zu sagen, in welchem Erwartungsspielraum bewege ich mich denn in meinem Umfeld? Was haben die denn zu erwarten? Beziehung, jeden Abend zu Hause sein, jeden Abend zusammen zu essen zum Beispiel. Ne? So, dann sagt eine Person plötzlich, nee, ich gehe jetzt heute Abend mal mit den Jungs weg, ich gehe Fußball spielen und Fußball gucken und so. Und dann kommt vielleicht der Satz, aber es ist doch unser Abend. Es ist dein Abend und mein Abend und bisher haben wir es so gemacht, wir haben unsere Routine, aber ich würde jetzt mal gerne aus der Routine ausbrechen. Und dann tut es halt weh und dann fangen sich an, die Dinge zu verändern. Dann sollte man gut prüfen, was einem wichtig ist und in diese Richtung weiter agieren. Also ich finde das ganz spannend. Also wenn man sich so entwickelt, was mit der Erwartungshaltung funktioniert.
Ja, das kann man super adaptieren mit dieser Komfortzone und Angstzone und Lernzone aufs Reiten, weil die Komfortzone ist zu Hause in der Reithalle, würde ich jetzt mal sagen, bei vielen.
Ja. Und der Platz ist schon anders.
Ja, genau, da geht's schon gleich los, ne? Und selbst da, wenn die Pattern üben für ein Turnier und die würden ein Video machen, beim ersten Mal klappt es wahrscheinlich. Nee. Immer mal ganz ehrlich.
Allein schon, wenn die ein Video haben.
Dann fahren die auf ein Turnier, gehen auf Abreiteplatz, da beginnt schon die Angst so, ne? Mhm. Ne? Da, also ja, ja. Zum Teil aber auch eigenen Reitplatz zu Hause, keine Frage, aber am Turnier beginnt die Angst so, ne? Im Warm-up, wenn man zum Teil Warm-up, wird das dann noch mehr.
Steigert sich.
Mhm. Genau. Und ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich die Show-Arena als Lernzone wahrnehme.
Ach, wie spannend.
Ja. Weil ich weiß, wie lang der Weg ist und wie oft man in diese Lernzone muss, und das ist für mich die Show-Arena, mhm, damit das Pferd da lernt, mir zuzuhören, mir zu vertrauen, die Übergänge funktionieren. Und das ist mir gerade so klar geworden, dass du das erzählt hast, dass ich, glaube ich, die Show-Arena als Lernzone sehe und nicht als Angstzone.
So gleich spannend ist bei mir genauso, wo du das jetzt sagst, wenn ich irgendwie am Kunden bin und so, ich lerne ja immer dazu. Und da gehört so eine gewisse Neugierde ja dazu, auch zu sagen, ey, wo, in welchen Bereichen, ach, guck mal, da kannst du noch was lernen. Ach. Ich habe auch den Eindruck, wenn ich auf eine Raining-Show zum Beispiel gehe, ich komme immer nach Hause und sage, ich habe in der Woche mehr gelernt als zu Hause.
Genau. Und deswegen sehe ich, glaube ich, diese Show-Erfahrung auf dem Turnier. Also ich bin ein Allround-Trainer. Ich war nicht mit dem Pferd auf dem Turnier und reite nur eine Klasse.
Nee.
Das wäre totales Perlen vor die Säue, meiner Meinung nach. Und am besten laufen die ein, zwei Klassen am Tag, 3, 4 Tage. Und jedes Mal lernt das Pferd mehr zuzuhören, mir zu vertrauen. Es hat keine Angst mehr vor dem Richter, es hat keine Angst mehr vor dem Banner. Und das wird mit jedem Tag ein bisschen besser.
Hm.
Und ich glaube, dass ich das einfach so als Lernzone sehe. Und irgendwann haben sie es wirklich gut gelernt und machen es dann auch. Hm. Und dann ist das die Show-Arena eine Komfortzone. Hm. Ich habe eher die Probleme vielleicht beim Abreiten, weil das Pferd noch zu nervös ist, zu frisch ist, ich noch mehr abreiten muss, ich ablongiere.
Da gibt es viele Störfaktoren da drin, die kommen kreuz und quer.
Ja, und da vergleichen sich ja auch viele mit dem anderen, der gerade abreitet. In der Show-Arena bist du allein, je nachdem. Dann vergleichst du dich mit gar keinem. Ne? Und ich glaube, das ist echt der Schlüssel zu sagen, die Show-Arena ist die Lernzone. Und dann mache ich ein paar Shows und ein paar Klassen und coole dann Idee. Werde ich wirklich richtig gut.
Coole Idee.
Ne? Also finde ich, glaube ich, cool, das Bild. Merkt euch das mal. Es gibt Angstzonen, das ist ganz normal. Da arbeitet man drüber weg und dann kommen wir in die Lernzone. Und irgendwann ist die Lernzone immer besser. Und dann
kommt die Wachstumszone.
Komfortzone, genau. Wachstumszone.
Die Komfortzone, genau, die bildet
und
sich aus.
Und deswegen ist für mich, glaube ich, die Show-Situation, ich meine, ich habe das wirklich, also ich weiß nicht, ich habe immer 2004 das Turnieren vorgestellt, glaube ich. Also und wirklich viel geritten. Also ja, vielleicht nicht 2000 geschaut, aber ich habe wirklich viel geritten. Ich habe meine Comfortzone in der Show-Arena. Und das ist mein Job, den Pferden das beizubringen. Das mache ich ja viel mit Jungpferden. Und für mich ist das normal. Das ist für normale Menschen überhaupt nicht normal. Das ist total normal. Dafür bin ich vielleicht nervös, wenn ich zum Zahnarzt umschulen muss und meine erste Bohrung bekomme.
Naja.
Ne? Also.
Ich habe das interessanterweise, total spannend, ich habe das, ich tue mich unglaublich schwer, wenn ich Workshops wirklich haargenau vorbereiten muss.
Mhm.
Ich weiß, ich bin besser, wenn ich intuitiv arbeite.
Mhm.
Also ich habe die Erwartung von mir, wenn ich Workshops gebe, dass ich gerne intuitiv arbeite, auch jetzt bei der EBU oder wenn ich jetzt in Unternehmen bin. Ich lasse mich auf das Thema ein und eine große Stärke, und das ist eigentlich genau das, was du meinst, meine Show-Arena, ist nämlich, und das ist mir zuletzt nochmal bestätigt worden, es gab einen Plan für eine Sommertagung eines Unternehmens. Das ist immer so die Jahrestagung. Da wird was gemeinsam erarbeitet. Hatte ich vorher auch mit der Assistenz dort klarer Fahrplan. Die haben Charts gemacht und alles, sich mega viel Mühe gegeben. Und ich kam dahin Und wir fingen an, plötzlich lege ich ihr die Hand auf mich und sage, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Da guckte sie mich an und sagte, nie jetzt. Und da war wirklich so ein bisschen Bauchatmen. Und ich guckte sie wirklich an und sagte, wir gehen einen anderen Weg. Die fließen gerade in die Richtung, wir fließen jetzt mit. Und die haben nachher, das war so eine tolle Sache, die haben so tolle Ergebnisse. Ich war jetzt zuletzt bei der Nachbesprechung und ich habe nur gesagt, sowas habe ich noch bei keinem Unternehmen gesehen, dass plötzlich Soft Skills messbar werden.
Die haben sogar Schalen gezielt.
Ja, genau. Aber das ist genau das, was du sagst. Für mich ist die Show-Arena meine Lernzone. Zu sagen, okay, mein Kopf sagt, das war der gute Plan, so wollte ich eigentlich gehen. Und dann plötzlich fühle ich mich ein, ändere komplett meine Erwartungshaltung daran und sage, lass uns einen anderen Output holen, weil der ist jetzt wirklich gerade viel wertvoller als den, den wir eigentlich holen wollten. Das ist Intuition natürlich. Das
und
ist
Erfahrung.
Und Erfahrung. Aber wenn man mich in meine Intuition reinschickt, bin ich richtig gut. Und das war auch beim letzten Ritt mit meiner Lotte so. Da habe ich mich auch rein intuitiv auf den Ritt eingelassen, wo ich zu ihr gesagt habe, wirklich bewusst gesagt habe, Lottchen, guck mal, das ist, wir gehen jetzt rein, gucken mal, was passiert. Und ich hatte eine Freude in der Show-Arena, mehr als beim Abreiten, weil ich einfach gesagt habe, voll der Druck, bringt nichts. Und wir haben das beste Ergebnis geliefert, was wir in unserer ganzen Zeit, ich habe die, seitdem sie dreijährig ist, geliefert haben, weil wir einfach eine Einheit waren dadurch. Also von Erwartungshaltung loszulassen, man kann ja eine haben, aber wenn man merkt, das führt zu nichts oder das blockiert mich, und das spürt ihr Leute, ihr spürt, ob euch eure Erwartung blockiert. Lasst es zu, es zu spüren. Ihr spürt es. Es ist eine Intuition in euch. Das ist unsere größte Denksystem, was wir haben, ist intuitives Denken. Lasst euch darauf ein. Wenn ihr das Gefühl habt, mein Bauch sagt gerade, falscher Weg, ändert eure Erwartungshaltung. Ihr habt alle, es ist wie ein anderes T-Shirt überziehen.
Ja, ich sag ja immer, auf dem Schlier, man hat ja so Pferde, manchmal ein bisschen spezieller, dann sagt man so, wenn das heute nicht gut ist, dann mache ich ein Korrekturritt. Kennst du bestimmt den Spaß, bestimmt auch,
ja, genau. In der Schule. Dann machen wir ja bei mir immer.
Ja, aber ich mache das zum Teil in der Show knallhart.
Ja.
Also wenn ich am Schlier,
ich
kann alles doppelt reiten, wir haben nicht so viele Warm-ups wie ihr. Das heißt, wenn wir einen normalen Trail und den Quali trailen, dann sage ich immer beim ersten Trail, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann
schule ich. Ist das schuld?
Ja, genau. Aber dann reite ich so ordentlich, dass ich nicht schulen muss.
Ja. Interessant dabei.
Ja, weil man so ruhig da reinreitet und so fokussiert von Punkt zu Punkt und das hektische Pferd länger stehen lässt und dann entspannt es sich. Also dann ist es oft so, dass man gar nicht schulen muss, weil man selber die Erwartung rausnimmt, dass das jetzt funktioniert.
Und spannenderweise ist die Erwartung ja meistens in der Vergangenheit entstanden, wird aber in die Zukunft geschickt. Mhm. Und wenn ihr es schafft, das zu machen, was Linda gerade erklärt hat, ist nämlich, ihr kommt im Hier und Jetzt an. Ihr habt auf einmal eine geringere Erwartungshaltung und sagt dann, ja, ich habe jetzt keine Halt, also ich will jetzt schulen. Die Erwartung ist, es geht ja schief und plötzlich merkt ihr, ja, klappt. Aber das merkt ihr im Hier und Jetzt. Klappt. Ich lass mal laufen. Klappt. Das ist ja wie Leute, die einhändig reinreiten, sagen, ich bleib rein. Ne? Wenn es jetzt nicht geht, plötzlich kommt der Top-Ritt dabei zustande, weil sie einfach in sich selber ihre Erwartungshaltung runterschrauben und dadurch sich selber weniger Stress machen.
Ja,
und dadurch auch aufs Pferd übertragen werden.
Genau. Und andersrum, zum Beispiel jetzt Klassiker, das Pferd hat auf der einen Seite Probleme anzukoloppieren. Dann denke ich nicht, jetzt kommt der Übergang, sondern ich denke, okay, bei dem Übergang muss ich mehr Schulter, mehr Gruppe, einen Schritt mehr vorbereiten.
Ja, hier und jetzt.
Ja, aber ich denke an die Lösung. Ich denke nicht an das Problem, sondern ich weiß, dass es unsere Schwierigkeit, ne, noch nicht mal Problem. Das heißt, ich lasse mir bei diesem Übergang, den mache ich dreimal so ordentlich und lasse mir dreimal so viel Zeit wie bei dem anderen. Ne, da gehe ich kein Risiko ein. Ne, da gehe ich auf Nummer sicher und kassiere von mir aus minus 1,5, aber keine Penalty 1 oder 3 und gehe auf Nummer sicher. Und das ist einfach dieses lösungsorientierte Vorbereiten. Da muss ich mehr Fokus drauflegen, da muss ich mehr Zeit nehmen. Das kann ich mal eben machen, das ist kein Thema. Aber nicht da denken, das funktioniert nicht, sondern das und das mache ich, damit es
funktioniert. Das ist auch spannend, weil das nehme ich auch oft mit in die Unternehmen rein, dass ich sage, Leute, ihr müsst schrittweise denken. Jeder Schritt muss funktionieren, nicht das ganze Ding. Das funktioniert automatisch, wenn jeder Schritt funktioniert. Und das Zweite ist, schafft Probeläufe. Der macht überhaupt keine Probeläufe. Jedes IT-Unternehmen macht Probeläufe, bevor die den Go-Live gehen, also wirklich das Ding auf den Markt werfen. Normale Unternehmen machen das vielleicht in der Produktion mal, aber wenn es darum geht, im administrativen Bereich, die machen gar keine Probeläufe. Ja, die testen gar nicht. Und dann sage ich, woher wollt ihr denn jetzt sicher sein, dass es da funktioniert? Was für eine Erwartungshaltung ist das denn dahinter? Und ein ganz, ganz wichtiger Satz, den ich wirklich hier mitgeben möchte, ist, niemand ist auf dieser Welt, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Niemand. Ganz wichtig. Niemand ist auf dieser Welt, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Niemand. Und wenn man davon das versteht, dann weiß man auch, dass einer ruhig mal sauer sein kann auf mich, auch wenn ich die Erwartung hatte, das ist jetzt toll, was ich da mache. Nein, da ist er nicht für zuständig. Es ist nicht seine Verantwortung, seine Zuständigkeit, jetzt euch das Gefühl zu geben, was ihr gerne hättet. Es ist nicht.
Ja, und auch die eigenen Erwartungen zu erfüllen, da ist immer die Frage, sind sie überhaupt
Ja, total.
Und auch da, wir dürfen Fehler machen. Ich hatte mal in letzter Folge schon, aber ich habe mich verritten. Ich habe meine Erwartungen nicht erfüllt und die auch der Kunden nicht. Und die Kunden waren halt, Gott sei Dank. Aber ich war halt ziemlich sauer auf mich. Ich wäre nicht so sauer gewesen, wäre es mein eigenes Set gewesen. Natürlich, jeder Kunde gewissermaßen erwartet, also Profi Dinge von dir, du nimmst das Set aus Turnier. Aber dass wir Menschen sind, dass wir Fehler machen, dass wir abgelenkt sind, nicht fokussiert oder halt einfach Fehler machen, das passiert. Und wenn du einen Kunden hast, der dann aus der Butze springt, dann trenn dich mal von dem Kunden. Also natürlich darf man auch als Kunde da mal enttäuscht sein und so, aber die waren super nett. Also ich war mehr von mir enttäuscht wie die, glaube ich. Und das war schon ärgerlich. Aber man darf Fehler machen.
Ja, und das muss man dann sich selber auch verzeihen in dem Moment, um einfach wieder in Balance zu kommen. Ne?
Ja.
Also ihr braucht euch das nicht zu verzeihen. Genau. Ihr kriegt da nur hässliche Falten und gab komische Gesichter.
Ja.
Das will ja kein Mensch. Aber es ist wirklich wichtig, dann in dem Moment zu sagen, ich bin Mensch, ich mache Fehler. Ich hatte das auch in meinem Unternehmen, da habe ich einen Fehler gemacht, einen Fehler, der, da merke ich immer, ich habe immer dann Probleme mit der Erfüllung von Erwartungen, wenn es für mich Menschen sind, die mir was menschlich mehr Wert im Leben haben, als vielleicht Menschen, die weiter weg von mir sind.
Ja, emotional.
Also, genau. Und manchmal habe ich Kunden, die mir wirklich am Herzen liegen. Mhm. Also wo ich sage, da gehe ich super gerne hin. Ich fühle mich da auch als Mensch respektiert und aufgenommen. Und wenn ich dann dort einen Fehler mache, der zu einem Dissonanz führt, geht es mir schlecht. Da geht es mir schlecht, weil das ist auch was ich brauche in meinem Leben, ist so eine Grundharmonie. Also ich bin kein Streiter. Ich bin keiner, der sich reiben will. Ich will das nicht. Ich kann das, weil funktional, Erwartung funktioniert von meiner Mama, aber ich will das nicht. Ich will gerne Harmonie. Ich will Ruhe. Ich will, dass mal Dinge im Fluss sind. Und wenn ich dann einen Kunden habe, wo ich merke, den habe ich gefühlt, ich fühle enttäuscht, geht's mir schlecht. Dann geht's mir, dann habe ich, dann ist mir auch schlecht. Also dann ist wirklich so. Und dann sitze ich da und hadere mit mir und denke, wie kriege ich es jetzt hin, das wieder in die Harmonie zu führen? Und ich bin dann auch ganz ehrlich und sage, es tut mir so leid, weil das Letzte, was ich will, ist, sie zu enttäuschen oder gegen ihre Maßstäbe vorzugehen oder was auch immer. Und wenn man offen und ehrlich dann kommuniziert, das war so ein nettes Feedback von der anderen Seite. Da kam auch von der anderen Seite, du, ich hätte es ja auch anders kommunizieren können. Ist okay. Dann sage ich, okay. Und dann kann ich auch damit abschließen. Aber da kommt meine eigene Erwartung, die ich mir gegenüber habe, wieder hoch, die aber eigentlich wieder von meiner Mama in mich reingelegt wurde, weil ich immer funktionieren musste. Und wenn ich mal nicht funktioniert habe, hat sie heulend da gestanden, meine Mama. Ich habe dich lieb, Mama. Und ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Und genau das gleiche Gefühl kommt in dem Moment hoch. Also es ist mir antrainiert worden, dass ich bitte funktionieren muss. Und dass ich auch, sage ich mal, in dem Sinne Harmonie erzeugen soll. Aber das ist wirklich was, was mir wirklich Probleme bereitet, wenn ein Mensch mir nahesteht, dass ich ihn irgendwie in seinen Werten enttäusche. Ne? Ist vielleicht auch ganz spannend, mal zu überlegen, wie eng hängen Erwartungen mit Werten zusammen, wie man lebt. Ne?
Ja, wie man geprägt ist. Ne?
Nee.
Da bin ich, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich habe so eine sehr freie Kindheit. Unsere Eltern haben uns auch sehr viel zugetraut. Das war sehr schön. Also wir durften
das Fehler auch. Ja, das hat meine Mama mir auch.
Das war schon sehr schön. Ja, ich wollte aber noch einmal zu den Erwartungen der eigenen zurückkommen. Mein Pferd, das ist jetzt wieder meine Welt. Und zwar zum Beispiel Pattern reiten.
Ja.
Da sind 20 Übergänge dran. Da reite ich nicht die Pattern los und reite die Pattern, sondern ich übe erstmal jeden einzelnen Übergang und kette mal zwei aneinander. Wenn zwei aneinander gekettet nicht funktionieren, geschweige denn einzeln, brauche ich nicht 20 Übergänge zusammenbauen. Und das machen viele falsch. Da sind die Erwartungen viel zu hoch. Und echt klappt nicht, wie du sagst, strukturieren, zerlegen, Einzelteile. Alle Einzelteile müssen funktionieren.
Die haben ja auch jeweils eine Erwartung. Genau. Ne? Also sind ganz viele Erwartungen, die aneinander gekettet
sind. Aber wenn die schon einzeln nicht funktionieren, dann funktionieren die nicht zusammen.
Nö.
Und da sind viele nicht schnell zu sich. Ne? Egal, ob jetzt Pferd oder auch beruflich.
Ist so. Also in Unternehmen ist das ganz extrem, ne? Die wollen dann irgendwelche, also was heißt die wollen dann? Also Unternehmen haben dann, rufen mich ja, wenn es um Führung geht. Mittlerweile, interessanterweise, hat sich mein Thema auch ein bisschen gewandelt. Dahingehend, da ich sage, wir müssen gar nicht über Führung reden, sondern über die Selbstführung der Führungskräfte. Mhm. Weil wenn die stimmt und die verstehen, wie sie sich selber entwickeln, können sie auch nur den anderen beibringen, wie sie sich entwickeln. Weil du kannst ja nur das evolutionär weitergeben, was du selber entwickelst. So. Und da sage ich dann auch, schau mal, aber da und da und da hakst du jetzt schon. Wie willst du denn an das große Ganze kommen? Das geht nicht. Du musst die Einzelbereiche erstmal klar machen. Es gibt Unternehmen, das finde ich total cool. Da bin ich jetzt unter anderem bald wieder in einem Workshop. Die sagen, hey, wir wollen direkt die jungen Waldmanager mit unseren Werten, mit unseren Erwartungen, die wir an sie haben, auch auf den Weg schicken. Und da mache ich wirklich so wie Jungpferdetraining mit den jüngeren Managern. Und das macht mir so viel Spaß, weil du so, und das, da wollen auch wenige hin, fundamental in der Tiefe arbeitest, weil da tut's ja weh. Also Oberfläche ist, sie polieren kann man die mal schnell. also fundamental diese zu sagen, ich hinterfrage mich jetzt und wo ich jetzt mal meine ganzen Gespenster aus dem Schrank und oh, das ist aber hässlich, das habe ich mir noch nie angeguckt, sperrt euch wieder weg. Nee, nee, wir lassen es mal draußen, lass mal in Resonanz damit gehen. Das macht mir einen unglaublichen Spaß. Machen zu wenig Unternehmen, die setzen immer da oben an, meinen dann so die Ober- oder mittlere Management, das muss es jetzt rocken, aber dass die ja auch irgendwann angefangen haben im Unternehmen und eigentlich dieses sich selbst zu reflektieren mit zur Ausbildung dazugehören sollte, das vergessen die. Und dann haben die aber da oben die Erwartung, dass sie es können. Es geht ja nicht. Also es geht einfach nicht. Und deshalb ist diese Kleinteiligkeit zu sagen, mach doch mal, kommunizier doch erstmal richtig.
Ja, aber ich glaube, dafür muss halt der da oben auch wissen, was da unten passiert.
Ja, der muss erstmal wissen, was da oben passiert, was er weitergibt, um dann zu wissen, was da unten passiert. Aber dafür hat er ja eigentlich seine Hierarchien, die dann weiter reporten. Ne? Und wenn da die Kommunikation irgendwo gestört ist, kommt das natürlich nicht bei ihm an, da keine Frage. Ja. Ist sowieso, finde ich, ein Riesenthema, zu sagen, jetzt habe ich Erwartungen, kommuniziere ich die dann überhaupt richtig?
Ja.
Oder setze ich voraus, dass der versteht, wie ich fühle, denke, handle. Ne?
Ja. Ja, das ist ein Riesenthema. Ne? Nicht erwarten, sondern erklären, was man sich wünscht vielleicht auch. Weil nur weil der Gegenüber ist ja vielleicht wohlgesonnen und offen und nett und freundlich, aber er versteht meine Erwartung nicht, weil er ein ganz anderer Typ ist, vielleicht mit dem Kopf ganz so anders. Ne? Und wenn ich die Erwartung nicht offen, also Erwartung kommunizieren, das ist eigentlich der Schlüssel. Und dann kann man ja gucken, ob sie eintreten oder ob man Kompromisse finden muss. Aber viele Erwartungen werden ja nicht kompliziert, gerade in der Beziehungsebene.
Ja.
Da gibt es ja Erwartungen, wo der Gegenüber gar nichts von dieser Erwartung weiß. Ne?
Ich habe das zuletzt gehabt, da habe ich meine Haare abgeschnitten und ich komme nach Hause und natürlich, mein Mann ist ja, ich sage jetzt mal dummerweise, auch mein Geschäftspartner. Mhm. Also in welcher Rolle befindet er sich gerade? Ich kam also hier reingesprungen und meine Erwartung ist ja dann, sag was, mein Schatz. Ne? Und dann kam er raus und sagte, ja, ich habe gerade mit dem und dem telefoniert und da müssen wir nochmal ran. Und dann kam irgendwann danach, steht hier übrigens gut. Und ich stand da und habe gedacht, kann der nicht mal erst als Mann auf mich zukommen und mir sagen, hey, du siehst toll aus, lass mal gucken, dreh dich mal im Kreis, ich finde das schön oder mir gefiel das andere. Der hätte auch sagen können, mir gefiel das andere besser, darum geht's nicht. Ja. Aber mir einfach die Aufmerksamkeit in dem Moment schenken. Der war aber so in seiner Welt und so in seinem Go, dass der dazu wahrscheinlich gar nicht in der Lage war. Und ich habe aber nachher dann, ich habe zuerst gedacht, gehst du drüber weg, weil er ist halt, auf einmal denke ich, nee, habe ich irgendwann gesagt, du, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich hier reinkomme und dass du sagst, Mensch, siehst du toll aus. Und danach gesagt hast du mal, ich muss uns nochmal mit dir über das Geschäftliche sprechen.
Ja, das ist ja ein paar Sachen, man hier
erwischt, ne? Ja. Und anstatt, dass ich dann, sage ich mal, mich so ein bisschen ärgere, hätte ich vielleicht vorher sagen können, anrufen können, oh, ich komme gleich an, bin gespannt, was du zu meinen Haaren sagst. Dann wäre bestimmt der erste Satz gewesen, zeig mal.
Ja. Also, es ist wirklich
die Kommunikation der Erwartungen.
Ja, man hat so viele Bilder im Kopf und da kann man nicht erwarten, dass der Gegenüber die sieht. Ne?
Nee, vor allem bin ich ja gerade, ich war gerade in Köln, habe mich schön machen lassen, 2 Stunden. Er hat hier, sage ich mal, Stress mit Kunden und all sowas eventuell. Und dann bin ich der Meinung, ich muss jetzt da um die Ecke gesprungen kommen und plötzlich geht der ganze Fokus von da darüber. Schon ein bisschen vermessen.
Ja, da kam die Freizeit Nicole nach Hause und hat auf den Businessmann getroffen.
Genau.
Ich auf den Privaten. Ne?
Was ja auch da wieder hinführt zu überlegen, welche Rolle habe ich denn wann und welche Erwartungen verknüpfen sich mit der Rolle. Sprich ja auch, dass wir verschiedene Rollen einnehmen, was ja auch so ist. Ich bin mal Mutter, ich bin mal Ehefrau, ich bin mal Freundin, Chefin, genau, Cheföse. Ich habe so eine schöne Tasse, Chefin steht darauf mit M, S-C-H-N, Chefin. Und dann sind das ja auch wieder andere Erwartungen. Also das ist unfassbar, wie viel Erwartungsmodelle wir um uns herum haben. Und dann treffen wir aber dann als Businessfrau vielleicht auf gerade in dem Moment, wenn ich auch im Business unterwegs bin, vielleicht auf den Privatmenschen, der nämlich gerade erfahren hat, dass seine Frau schwanger ist. So, oder ich will über Business sprechen, der ist aber voll emotional in der Welt. Also ich muss gut kommunizieren und abfragen, wo befindet mein Gegenüber sich denn gerade, damit ich auch weiß, ob meine Erwartung, die ich in dem Moment an ihn und an das Gespräch habe, überhaupt realisierbar ist.
Ja, und auch, ob das Gegenüber überhaupt die Erwartungen erfüllen kann, egal ob beruflich oder bei Pferden. Wenn ich Deutscher Meister Ranch-Riding werden will, brauche ich mir keinen Hunter oder Plymouth-Pferd kaufen.
Das wäre dumm.
Ne? Ja, das ist ja bei den Leuten mit Pferdekauf, du kennst ja auch ein bisschen aus über die Ernst. Was wünsche ich mir dann von dem Pferd? Was soll es dann erfüllen? Und je nachdem muss ich wirklich ganz anders suchen. Ne?
Ja, andere Parameter, also meine Erwartungen anders einstellen, damit ich dann zum richtigen Ergebnis komme.
Ja.
Also ich finde das ultimativ spannend. Also Erwartungen gehören zum Leben dazu. Das ist Qualität. Das hat auch was mit Qualität für mich zu tun.
Motiviert auch, finde ich.
Also es sind so Themen, wenn jemand sagt, er ist total erwartungsfrei, glaube ich das nicht, weil das Unterbewusstsein automatisch Erwartungen stellt. Mhm. Aber vielleicht nicht so bewusst im Sinne von, ich erwarte jetzt von dir, dass du. Aber das Unterbewusstsein kann durchaus so eine Stimme sein, die sagt, ach, ich hätte jetzt erwartet, dass er oder dass sie. Und dann die Erwartung an mich selber, kommt die dann wirklich aus meinem Leben heraus, aus meiner Motivation, wie ich mich im Moment einfinde? Oder kommt es aus der Kindheit heraus? Prüft das gut? prüft das sehr gut. Also ich kann immer nur wieder diesen Manager, der da in seinem Perfektionismus drin war, der gar nicht wusste, woher er kommt. Ja, früher wurde aber erwartet, dass er die Familie rettet, indem er aufräumt, damit sein Vater die Familie nicht prügelt. Mhm. Also das kam aus einer klaren Erwartungshaltung heraus, die Familie zu safen. Und das nimmt er aber heute mit ins Unternehmen rein. Das ist auch nicht korrekt. Mhm. Also das heißt, er nimmt etwas aus einem anderen Leben, aus einem anderen Zeitabschnitt und bringt es einfach in die Jetztzeit rein. Kann funktionieren, je nachdem, was es ist, wenn es Qualität erzeugt und einen Fortschritt erzeugt. Aber es kann auch ganz schön in die Hose gehen, wenn einfach nicht angemessen ist.
Ja, gerade im beruflichen Kontext kenne ich jemanden, der hat einen neuen Job und hatte eine Betriebsleiterposition, hat sich drauf beworben, hat bekommen, hat dann aber gemerkt, dass er das nicht leisten kann. Und das ist für Männer super schwer einzugestehen. Der hat dann ist dann zum Chef gegangen, hat gesagt, ich möchte die Beförderung zurückziehen. Ich möchte normaler Mitarbeiter sein. Toll. Ich kann das nicht leisten. Und das können viele nicht. Also wenn man merkt, dass die Erwartungen, dass man sie nicht erfüllen kann, gehen ja dann die Leute ins Burnout etc., weil sie total überdrehen, dann ist es doch ganz fair, sich einzugestehen, so möchte ich das nicht, so kann ich das nicht, kommuniziert das. Und es ist keine Schande, einen Schritt zurückzugehen für die eigene Gesundheit und für den inneren Frieden.
Genau. Weil einen Schritt zurückzugehen heißt nicht, ich mache mich schwächer, sondern ich gehe einfach wieder in die zweite Reihe, weil da geht es mir halt besser. Ne? Da habe ich mehr Energie und wahrscheinlich ist er da sogar der viel bessere Mitarbeiter. Ja. Wir haben nicht so einen tollen zweiten Mann gehabt. Ne?
Ja, genau.
Als wenn ich jetzt in die erste Reihe gehe und ich habe ja selber schon wirklich Dinge da erlebt in Unternehmen, wo wirklich jemand sich auch suizidiert hat, weil er nämlich gewachsen war. Ne?
Also ja, richtig schlimm.
Genau. Und da war ich nicht im Einsatz, da war ich nicht beteiligt, aber das war ganz schlimm. Und das ist was, wo man, ja, einfach die Wertigkeit, also deshalb auch werteorientierte Erwartung finde ich besser als jetzt so situativ gesetzte Erwartungen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel die Erwartung habe, ich frage ja immer so, was ist denn dein Wert? Also was bist du dir denn wert im Leben? Und dann sind die Menschen, die vor mir sitzen, können da meistens erstmal keine Antwort drauf geben, weil das noch nie jemand gefragt hat, die selber sicher auch nicht. Und mein Wert ist ja alleine für mich, auf mich gelegt, dass die Außenwelt mit mir erstmal generell freundlich und wertschätzend umgeht. Und Menschen, die das nicht tun, die müssen mich nicht hochleben lassen, aber einfach mal freundlich sein, die grenzen sich auch ab aus meinem Leben. Das will ich da nicht haben, weil warum? Also warum soll ich mich schlecht behandeln lassen? Ne?
Ja, ich finde, das ist ja schon ein bisschen krass an der heutigen Gesellschaft, dass man ja zum Teil sehr viel arbeitet, um sehr viel Geld zu verdienen, um sich dann ein Hobby zu leisten, bis das alles kompensiert. Mhm. Und da verstehe ich auch die Leute, die aus dieser Miete austreiten, die sich ein Tiny House kaufen, ihr Auto verkaufen, sich ein E-Bike oder ein Fahrrad fahren. Also ich verstehe da beide Seiten. Mhm. Auf der einen Seite ist es cool, Geld zu verdienen, sich auch Dinge zu gönnen. Das ist auch cool zu sagen, ich habe mir neue Stiefel gekauft, habe da nicht Bock drauf, ich habe dafür hart gearbeitet. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch verrückt, dass man sagt, man rödelt so viel, verdient Geld und hat zum Teil keine Zeit, es auszugeben. Jetzt übertrieben gesagt. Und da muss, glaube ich, jeder so seinen inneren Frieden finden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sache mit der Midlife-Crisis, ich bin jetzt 41, dass man irgendwann merkt, man muss mit seinen Energien haushalten und ist es mir das wert? Und es ist ganz normal zu sagen, ich fände jetzt noch mal ein paar Sachen und ein paar andere Stellschrauben anders oder gehe noch mal neue Wege oder probiere noch mal neue Dinge aus, um mein Ding zu machen.
Ich verändere meine Erwartungen mir selber gegenüber. Ne? Ich muss nicht immer die harte Arbeiterin sein. Ich darf auch mal entspannen und das bin ich mir selber auch wert. Meine Erwartungen schraube ich in eine andere Richtung. Das heißt ja gar nicht, also die Leute sprechen immer, du musst die Erwartungen runterschrauben. Finde ich nicht richtig, den Begriff. Ich finde, es ist woanders hinschrauben.
Ja.
Also zu sagen, nicht jetzt, ich will was leisten, ich will jetzt weniger leisten, sondern zu sagen, nee, ich will mehr Freizeit. Also positiv zu formulieren, sagen, ich setze meine Erwartungen auf ein anderes Thema und nicht, ich will jetzt weniger leisten. Nein, du willst eigentlich Frieden haben. Ja. Also setz doch mal deine Erwartungen darauf, dass du alles jeden Tag, wenn du aufstehst, tust, damit du Frieden hast. Ich zum Beispiel habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich um 8 Uhr oder um 9 Uhr einen Termin habe, das war auch zeitlang anders, ich habe immer ausgeschlafen, ich mache mir jetzt 2 Stunden vorher den Wecker, weil ich weiß, dann kann ich in Ruhe duschen, dann kann ich in Ruhe noch im Hund gehen, dann kann ich in Ruhe meinen Kaffee trinken und dann kann ich in Ruhe den Tag starten. Mhm. Und das hilft mir zu sagen, ich setze meine Erwartungen daran, dass ich in Ruhe durch in den Tag starten kann. Dafür muss ich meinen Wecker früher setzen. Das ist ja halt die Maßnahme, die dazu dann auch führt. Oder meine 2 halbe Tage, die ich mir jetzt nehme, ich erwarte jetzt von mir, dass ich 2 halbe Tage mich wirklich nur den Kontakt mit meinen Kunden widme. Mhm. Ich lerne Menschen kennen auf einer Messe, ich lerne Menschen kennen jetzt bin ich zum Beispiel heute in einem Charity-Event von dem Hannes Jennecke, der über diese Orang-Utans spricht, ne? Das ist so sein Herzprojekt und ich kenne den Leiter und Gründer seiner Stiftung sehr gut. Der hat mich eingeladen, Lions Club Frankfurt. Ich bezahle natürlich mein Ticket, weil ich will der Charity auch mit unterstützen. Aber in meinem noch letzte Woche bin ich am nächsten Tag schon wieder losgebrettert irgendwo hin. Und jetzt sage ich, ich tue mir die Visitenkarte, wenn ich da die Gespräche geführt habe auf dem Haufen. Und dann weiß ich genau, Donnerstag Nachmittag werde ich die Leute anrufen. Das habe ich nicht geschafft, weil ich in 1000 Sachen drin bin. So, und dafür stelle ich mir jetzt jeden Morgen wieder einen Wecker. Habe ich ja ewig nicht gemacht.
Das ist ja auch Energienhaushalt, ne? Dass einem das dann, dann schläft man vielleicht eine Stunde weniger, hat aber mehr Ruhe in dem, was man tut.
Ich schlafe noch nicht mal eine Stunde weniger, sondern ich habe mir irgendwie angewöhnt, bis 1 Uhr nachts wach zu sein und dann mir keinen Wecker zu stellen. Dann bin ich immer um 8, 9 aufgewacht. Und jetzt versuche ich mir gerade meinen Schlafrhythmus zu verändern, immer mal eine halbe Stunde vorher zu gehen, sodass ich irgendwann wieder um 10 Uhr ins Bett gehen kann. Und dann habe ich bis 6 Uhr auch 8 Stunden geschlafen. Ne?
So mache ich das.
Ja, ja. Genau. Und das nur im Moment bin ich um 10 noch nicht müde.
Ja.
So, das heißt, ich muss jetzt meinen Körper langsam daran gewöhnen, wieder, weil ich abends viele E-Mails schreibe auf der Couch und so, da habe ich Ruhe, das mache ich gerne. Wäre ja auch okay, wenn das andere funktioniert, aber das andere funktioniert halt dann nicht. Also habe ich gesagt, ich gebe jetzt eine Aufgabe ab. Ne? Es gibt so gewisse Kommunikationswege, die habe ich jetzt abgegeben an die liebe Anne. Und andere Sachen, habe ich gesagt, dann kann ich mich darauf fokussieren jetzt, dann kann ich da viel mehr meine Kraft reinbringen. Mhm. Und schon gestern, als ich das gemacht habe, sind viele Workshops entstanden, was ich sonst gar nicht geschafft hätte, zu kommunizieren. Wo ich mich drüber freue, weil ich in dem Moment sage, gut, guck mal, deine Erwartung an dich selber, alles gleichzeitig zu machen, war ziemlich bescheuert. Mhm. Also mal das nacheinander, wie deiner Pattern, und mach dann aber auch den Kasten aus zu der Uhrzeit. Und dann bist du halt danach wieder die vielleicht fürs Fitnessstudio die Anmeldung durchgeht, wobei ich da ja ein Team habe. Das ist halt wichtig, also dass man irgendwann auch prüft, wo will ich denn überhaupt hin? Was ist denn meine Erwartung von meiner Zukunft zum Beispiel? Auch interessant.
Was erwartet man eigentlich in
5 Jahren sein? Genau.
Was erwartet man vom Leben? Ja. Eigentlich ja, dass wir zufrieden und gesund sind.
Ja, absolut.
Aber wir machen es uns auch manchmal sehr kompliziert.
Bisschen. Weil das sind komische Erwartungen im
Ziel. Ja, und man hat noch die Erwartung, das für die Liebsten mitzutun und zu gestalten, ne? Aber manchmal ist ja auch weniger mehr. Ich meine, das ist auch der Richtige. Ich bin auch immer am Retten.
Ja, wir sind ja so 1000 Sassas, wir zwei, ne?
Ja.
Also ich habe jetzt einer Reiterin auf der German Open einen sehr coolen Trick gezeigt, was man machen kann. Ich sag mal, die Erwartung ist ja meistens diese Stimme, du musst jetzt noch das und das machen und das und das machen. Und da habe ich gesagt, gib ihr einen Namen, dieser Stimme. Nennen sie Paul, Rita, wie auch immer. Gib ihr irgendeinen totalen blöden Namen. Irgendwas, was so lustig ist. Und wenn diese Stimme kommt, dann prüfe gut, ob es wirklich passt. Und wenn nicht, dann sag du, Entschuldigung, das Wort. Ich sag jetzt mal, Rita, halt die Fresse. Halt jetzt einfach die Klappe, Mädel. Setz dich auf die Couch, nimm den Keks. Lass mich in Ruhe. Die nächste Stunde will ich dich nicht hören. Das funktioniert.
Ja.
Also wenn man das Ganze visualisiert, wenn man ganz einen Namen gibt, kann man das sehr gut machen. Also überlegt gut mal da draußen, wenn ihr so Engelchen, Teufelchen habt. Ne?
Genau.
Das haben ja die Erwartungen. Genau. Dass ihr bitte Engelchen seid ihr und Teufelchen ist dann, keine Ahnung, Peter, Paul, Heinz, Rita, Cordula, Olga, wie sie auch immer heißen. Und dann sagt ihr wirklich in dem Moment, war schön, dass du angeklopft hast. Ich habe heute überhaupt keinen Bock auf Besuch von dir. Ja. Lass gerade mal wegbleiben. Halt die Klappe.
Ja.
Halt die Klappe.
Ja, cool ist er. Cooles Bild.
So, nimm dann noch einen Reißverschluss, mach dir einen Mund zu oder wie auch immer oder mach eine Tür auf, stürzt da rein. Hier, da ist Fernsehen, da ist Keks. Kannst du dir Netflix und tschüss. Mhm. Das hilft. Weil man in dem Moment was hat, was man anfassen kann. Also man agiert visuell und 75% aller Informationen wandern ja über die Augen. Und wenn was einen Namen hat, greifbar.
Okay.
Nee, dann ist es cool. Schwierig.
Ich kenne das auch, wenn ich sitze, dass dann der Horst zu mir sagt, das. Auf dem Weg machst du das, auf dem Weg machst du das. Und jetzt musst du das. Ne? Ist vielleicht cool zu sagen.
Horst, halt die Klappe. Halt die Klappe, Alter. Kein Bock. Kannst du sogar beschimpfen. Juckt ja nicht keinen. Kannst du richtig böse zu sein.
Ja, kannst du aber cool.
Das ist okay. Das hilft.
Ja. Cool.
Gut. Haben wir es. Also, drei Erwartungssäulen haben wir gefunden. Einmal zu sich selbst.
Genau. Sind sie realistisch? Sind sie realisierbar? Tun sie dir gut? Motivieren sie dich oder überfordern sie dich? Sollte man, glaube ich, noch ein bisschen...
Genau. Reden. Zweitens, achtet da gut drauf. Da könnt ihr ganz, ganz viele schlechte Emotionen mit von euch weghalten, indem ihr bitte vermeidet, eure Erwartungen auf andere zu legen. Kein Mensch ist dazu auf dieser Welt, die Erwartungen anderer zu erfüllen, weil viele Enttäuschungen passieren, weil wir Erwartungen hatten, die der andere überhaupt nicht, wo der gar nicht in dem Film drin ist. Deshalb lasst es. Habt einfach keine Erwartung. Also wenn ihr etwas tut für jemanden, macht es freiwillig und ohne irgendeine Erwartungshaltung dahinter.
Ja, ohne Erwartung von Gegenleistung.
Das genau. Das ist wirklich so. Wenn ihr etwas macht, macht es freiwillig, macht es, wie sagt man, bedingungslos. Genau, bedingungslos. Knüpft keine Bedingungen daran. Und ihr werdet viel mehr Freude daran haben, was ihr da tut. Wisst du? Auch wenn ich jemandem helfe, nichts gegen rechnen, sondern sagen, ich helfe und es ist ein schönes Gefühl zu helfen, schüttet Dopamin aus, Oxytocin, der andere fühlt das auch und jemand, der euch sucht, sowieso. Und dritte Säule war Erwartungen von anderen, die auf dich gelegt werden.
Genau, kommuniziert das, ob die reell ist auch. Ne? Sagt dem Kunden, der will, dass das Headshot 10 läuft, ist aber nicht ready dazu. Mhm. Das ist mein Job, die Erwartung reell anzupassen. Mhm. Und dann ist es ja noch Tagesform bei uns in der Sache. Also ist die Erwartung von gegenüber, genau, ist die überhaupt reell? Und wenn die nicht ist, klärt das mit dem Gegenüber, dass es nicht funktionieren kann.
Genau. Und prüft gut, sind es Erwartungen, die ihr seit eurer Kindheit, eurer Jugend mit euch mitschleppt, wie meine Funktionalität. Mhm. Ja. Und ich auch dann wieder anspringe, weil das ist was von früher. Oder ob ich sage, nee, Moment mal jetzt, das ist gerade die kleine Nicole, die gerade wieder anspringen will. Aber die kleine Nicole, die ist ja jetzt, habe ich hinter mir gelassen. Ne?
Ja, und auch, ich sag zum Beispiel den Kunden so tendenziell vor der DM schon, ob das Top 10 laufen kann, wenn alles gut ist oder nicht. Mhm. Aber sag dir nicht, der landet auf jeden Fall hinter Teppich. Mhm. Dann sind die Erwartungen so. Da kannst du ja fast nur enttäuschen. Mhm. Also immer da auch die Erwartungen ein bisschen niedrig halten oder ordentlich kommunizieren mit den Unreellen.
Genau. Und als Führungskraft sowieso, ne? Also wenn ihr von außen auch auf euch Führungskräfte irgendeine Erwartung gelegt bekommt, prüft gut, ob ihr dazu wirklich in der Lage seid. Weil oftmals ist es auch eine Art von Selbstüberschätzung dann, die Erwartung von anderen auf sich zu legen, sagen, hab ich schon. Hm, prüft das gut.
Ja, oder auch unter Kollegen, ne? Wenn du im Urlaub bist, dann musst du die Aufgaben verteilen. Dann kannst du nicht sagen, ich habe aber gedacht, du machst das, hast es aber gar nicht mit ihm gesprochen. Dann frag ihn doch, ich bin weg, kannst du das und das machen? Da und da ist ein Auto-Replay-Antwort. Also Kommunikation auch unter Kollegen, glaube ich,
genau, ganz wichtig. Ja. Und dann schafft euch eure Petra, Olga, Rita, Heidelore, Horst, Karl, wie auch immer. Und zur Not sagt er, weißt du, jetzt halt mal schön die Klappe, weil mir geht's eigentlich ganz gut.
Genau. Okay. Einfach mal zufrieden sein.
Einfach mal zufrieden, genau. Einfach mal zufrieden sein. Schöner Endsatz. Tschüss.
Ciao.